Ich freue mich, dass wir alle hier sind. Das passt einfach so schön zum Thema. Ihr werdet noch merken, warum. Ja, das Thema ist heute Liebe sucht. Wie drückt sich meine Liebe zu Gott aus? Ja, was ist die Liebe? Die Liebe zu Gott ist eigentlich gleich das Suchen. Wenn ich ihn liebe, dann suche ich ihn. Dann ist die nächste Frage, wie suche ich Gott? Und wie finde ich ihn? Ist das immer gleich? Verändert sich das im Laufe des Lebens, im Laufe des Tages? Ist das bei jedem anders? Das sind so Fragen, denke ich, ja, da machen sich vielleicht nicht immer Gedanken drüber, ne? Wie suche ich? Bin ich da? Was steckt da überhaupt alles hinter dem Suchen? Ja, ich möchte mal eine Bibelstelle lesen. Die hat jetzt noch nicht unbedingt mit dem Suchen zu tun, aber wir kommen noch dazu. In Markus 12, die Verse 29 bis 31. Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist dies. Höre, o Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Ja, Jesus bezieht sich hier auf 5. Mose, Kapitel 6, Verse 4 bis 5. Und trotzdem sind sie etwas anders. Es ist eine ganz andere Zielgruppe, an die Jesus seine Worte richtet. Jesus spricht hier einen einzelnen Schriftgelehrten an und fragt nach dem wichtigsten Gebot. Genauso spricht er uns damit auch immer an. Aber in dieser Situation ist es halt wirklich nicht irgendwie das große Volk, sondern ein Schriftgelehrter. Und der Nachsatz, liebe deinen Nächsten, das zeigt auch, dass es an jeden Einzelnen geht und dass es eine Privatsache ist. Jeder Einzelne soll seinen Nächsten lieben. Jeder Einzelne soll Gott suchen, von ganzem Herzen, ganzer Seele, all seinen Gedanken und all seiner Kraft. Im 5. Mose wird das ganze Volk angesprochen. Und das macht ja einen großen Unterschied, ne? Ob ich jetzt eine Person anspreche oder das ganze Volk. Ihr sollt lieben. Und das drückt sich natürlich dann auch ganz anders aus. Ja, die Bibel ist ja auch so voll von Liebe. Wir werden oft angewiesen zu lieben. Oft ist es ein Tun. Das habe ich auch schon immer mal wieder erzählt. Eine Liebe ist auch ein Tun. Ganz oft weist Paulus zum Beispiel nicht an, dass wir einander so lieb haben sollen, sondern dass wir Liebe tun sollen, dass wir handeln sollen. Aber bei dieser Anweisung, Gott zu lieben, da ist das Gefühl gemeint. Mit unserem Herzen. Mit unserem Herzen sollen wir ihn lieben. Und mit allem anderen. Ich sage mal, wenn ich ihn mit meiner Kraft lieben soll, dann ist es natürlich auch eine Kraft, die sich ausdrückt. Vielleicht im Dienen, vielleicht in irgendwas anderem. Wir sollen Gott lieben. Da steckt doch drin, dass wir dürfen. Und da steckt noch viel mehr drin, nämlich, dass Gott ein Gott der Beziehung ist und nicht der Regeln. Es ist zwar eine Regel, dass wir ihn lieben sollen, aber dahinter steckt Beziehung. Dahinter steckt nicht, dass wir irgendwas machen sollen, sondern wir sollen ihn lieben, wir sollen eine Beziehung mit ihm eingehen. Viele Menschen sagen ja, ich glaube an Gott. Aber es reicht noch lange nicht aus, an Gott zu glauben. Glaube reicht für die Errettung, da braucht man nicht drüber diskutieren, da sind wir uns alle einig. Aber für eine Beziehung, wie Gott sie sich wünscht, da reicht es nicht. Dazu braucht es Liebe. Und Gott wird auch nur zu einem Bruchteil erlebt und auch erkannt, wenn nur an ihn geglaubt wird. Jesus ist für uns gestorben, damit unsere Sünden vergeben sind. Aber wozu sollen sie denn vergeben sein? Was hat es für Gott für Vorteile, wenn er uns unsere Sünden vergibt? Ja, damit wir zu Gott kommen können, damit wir diese Beziehung leben können, damit wir eine Beziehung eingehen können. Gott hat alles getan, damit wir zu ihm kommen können und jetzt sind wir dran. Und da zählt dann das hin, was Jesus gesagt hat. Wir sollen ihn auch lieben. Und wenn ich mir bewusst mache, nochmal, ich sag mal, es hat ja viele Gründe, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Auch damit wir heilig sein können, damit wir nicht mehr vom Teufel angeklagt werden können. aber vor allem steckt dahinter, weil wir lieben sollen, weil wir Gott lieben sollen und damit wir das überhaupt machen können. Das ist ja auch gemeint, wenn man das mal so ganz menschlich sieht. Ich liebe einen Menschen, dann steht er ganz hinten und ich komme gar nicht hin. Und es ist halt nur eine Mauer dazwischen. Ich komme gar nicht hin, aber ich liebe diese Person so sehr. Und diese Mauer, die hat Gott halt eingerissen, weil er geliebt werden möchte. Ja, unsere Liebe ist gefordert. Und lieben, das geht aber auch nur, wenn man jemanden kennt. Also verliebt sein, kennt ihr vielleicht aus eurer Jugend. Es geht auch, wenn man die Person nicht so richtig kennt. Ja, also ich weiß, ich war früher auch immer ganz viel verliebt und hier mal den und da den. Es war immer, ja, so im Nachhinein ist es schon mit einem Lächeln von mir so bedacht, weil man kannte die Person gar nicht. Dann sah die süß aus oder hat Süßes gemacht oder weiß ich nicht. Aber echte Liebe kennt den anderen und die will ihn auch immer mehr kennenlernen. Wenn ich jemanden liebe, dann möchte ich wissen, wie ist der denn? Was mag der gerne? Was zieht der gerne an? Wo fährt er gerne in Urlaub hin? Wie reagiert er mit meinen Freunden? Wie reagiert er mit Fremden? Das will ich alles wissen. Ich will die Person richtig kennenlernen, aus tiefstem Herzen. Und echte Liebe braucht auch keine Regeln. Die ergeben sich ja aus Liebe und aus dem Kennen des anderen. Wenn ich weiß, was er mag, was er nicht mag, dann sind da keine Regeln aufgestellt, aber es sind für mich so eine Leitlinien, die ich dann in der Regel auch gerne mache. Die Art der Beziehung und die Tiefe der Beziehung geben die Regeln vor. Wenn mir jemand egal ist, ja, dann sind die Regeln ganz weit, ne? Dann mache ich, was ich will. Habe ich eine tiefe Beziehung zu ihm, dann mache ich mehr, was die Person möchte. Ich rede natürlich von einem guten Verhältnis davon, ne? Nicht von irgendwelchen Zwängen oder irgendwas, sondern wirklich das, was von uns kommt, in einem guten Sinn. Ich weiß dann, wenn ich ihn kennengelernt habe, was ihn stört, was er mag, worüber er sich freut, was ich lieber lassen sollte. Und genauso ist das ja auch mit Gott. Wenn du ihn lieben sollst und willst, dann musst du ihn erstmal kennenlernen, sonst weißt du ja gar nicht, was mag er denn? Was mag er denn, was ich mache? Was mag er dann an mir? Und dann muss man natürlich aktiv werden. In Matthäus 7 heißt es, denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. In Jeremia 20, also ich habe 209 geschrieben, das kann jetzt nicht passen. Ich weiß jetzt nicht, ob es 29 oder 20 ist. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Es ist eine Zusage, wenn du suchst, wirst du finden. Gott kennenlernen hat halt mit Suchen zu tun. Was ich immer schon toll fand, vielleicht kennt ihr das, von Janosch die Geschichte mit dem kleinen Bär und dem Tiger. Was machen sie mit den Pilzen? Gehen sie Pilze suchen? Nein, sie gehen Pilze finden. Das fand ich mal so. Lass uns Pilze finden gehen. Das finde ich ist total schön. Ja, hast du auch die Sehnsucht in dir, Gott immer mehr kennenzulernen, ihn immer mehr zu finden? Ich will ihn ja nicht nur suchen, ich will ihn finden und kennenlernen. Und ich will ihn erleben. Ich will ihn nicht wie Pilze auffuttern, aber trotzdem irgendwie in mir aufnehmen. Und Gott ist aber auch nicht nur so ein einmaliges Finden. Ich habe ihn ja irgendwo schon gefunden. Wir sollen ihn nicht nur finden, sondern kennenlernen. Und dazu gehört halt immer weiter suchen, immer mehr finden, immer mehr kennenlernen. Wie ich bei einem Menschen ja auch immer mehr kennenlerne. Und deswegen, was ich am Anfang gesagt habe, dass ihr alle hier seid, das hat ja auch mit Suchen und Finden zu tun. Ihr seid ja nicht hier nur, weil ich predige, weil ihr Musik macht, weil ihr Stühle sind, weil irgendwas ist. Ihr seid ja hier, weil ihr Gott finden wollt, weil ihr ihn sucht und immer mehr kennenlernen wollt. Und manchmal müssen wir dafür Opfer bringen. Und manchmal sind sie mit der Wärme. Im Hohelied, da steht, dass die Geliebte sich so sehnt. Ich will aufstehen und die Stadt durchstreifen. Ich will ihn auf den Straßen und Plätzen suchen. Ihn, den meine Seele liebt. Kaum war ich an ihn, an der Stadtwache vorbeigegangen, fand ich ihn, den meine Seele liebt. Hielt ihn fest und ließ ihn nicht mehr los, bis ich ihn ins Haus meiner Mutter brachte. Diese Geliebte hat überall nach ihrem Geliebten gesucht. Sie hat gefragt, sie hat rumgefragt. Im Dunkeln und im Gefährlichen ist sie losgezogen, um den Liebsten zu suchen. Ich sag mal, als Frau nachts im Dunkeln draußen, ich glaube nicht, dass man das gemacht hat zu der Zeit. Ich glaube, das war eher so ein No-Go. Aber sie hat es gemacht, sie hat so eine Sehnsucht gehabt. Wenn ich das jetzt mal auf mich so übersetze, welche Gefahren gehe ich ein, um meinen geliebten Gott zu suchen? sag mal, ich muss mich ja nicht in irgendwelche Gefahren stürzen. Aber es können ja auch einfach mal so Hindernisse sein oder Herausforderungen. Was gehe ich alles ein, um Gott wirklich zu finden, um immer mehr von ihm zu finden? Stehe ich morgens, ich hatte ja eine Zeit, das habt ihr auch mitgekriegt, da bin ich ganz früh aufgestanden, bin spazieren gegangen. Also die Zeit wird immer später. Ich könnte es jetzt eigentlich gebrauchen, weil ich ja jetzt auch morgens um 6:45 das Haus mal verlasse. Wäre gut, wenn ich früher aufstehen würde, um wirklich wieder meine 2 Stunden Zeit mit ihm zu haben. Das mache ich im Moment nicht. Ja, das wäre halt auch so ein Opfer, ich sage, wenn ich ihn so finden will, könnte ich ja eigentlich mal mehr machen. Ja, und dann finden und nicht mehr loslassen. Ich denke, das kennt ihr ja auch alle, ne? Wenn ihr was gefunden habt, vielleicht probiert man das Gleiche nochmal, dass man ihn wieder etwas mehr findet. Was wir haben, wollen wir behalten, da wollen wir nichts von hergeben. Ja, wie hältst du Gott fest? Das ist ja auch so schwierig. Wie kann ich ihn denn festhalten? Wie lange hast du gesucht? Wie suchst du noch? Und wie groß ist das Durchhaltevermögen? Und wovon lassen wir uns abhalten, weiterzusuchen, wenn es vielleicht ungemütlich wird? Deswegen, ich finde es toll, dass ihr hier seid, trotz der Hitze, dass ihr euch davon nicht abhalten lasst, Gott zu suchen. Wie schnell macht man das, wenn es ungemütlich wird? Oder wenn es zu kalt ist, der Schnee ist zu hoch, ich muss erst einmal Schnee schieben, bevor ich herkomme. Oder weiß ich nicht was. Es hat ja jeder so seins, ich will euch jetzt nicht irgendwas im Mund legen, was für Hindernisse es vielleicht gibt. Wir wollen ja schauen, wie können wir ihn suchen? Was steckt vielleicht noch dahinter? Psalm 63, ein Psalm Davids aus der Zeit, als David sich in der Wüste Juda aufhielt. Gott, du bist mein Gott, dich suche ich von ganzem Herzen. Meine Seele dürstet nach dir. Mein ganzer Leib sehnt sich nach dir in diesem dürren, trockenen Land, in dem es kein Wasser gibt. Ich habe dich in deinem Heiligtum gesehen und deine Macht und Herrlichkeit bestaunt. Das ist natürlich so ein großes Vorrecht, was David erlebt hat, dass er sagen kann, ich habe dich bestaunt, ich habe deine Herrlichkeit gesehen. Er vergeht vor Sehnsucht und will immer mehr von ganzer Seele. Und was ich so interessant finde, als David sich in der Wüste Juda aufhielt, ich glaube, die meisten Menschen hätten gesagt, oh, ich sehne mich so nach Wasser, ich muss was zu trinken haben, ich brauche Schatten. Und er deutet das um, dass er eigentlich sich am allermeisten nach Gott sehnt. Mit allem, was er hat, sehnt er sich nach Gott in der Hitze, in der Trockenheit. Und Gott hat diesen Durst auch in uns hineingelegt. Er will sich nicht nur finden lassen, er will, dass wir nach ihm dürsten mit ganzem Leib, mit ganzer Seele. Und in diesem Dürsten, da steht ja nicht drin, dass wir verdursten oder dass wir einen Mangel haben, sondern wenn wir dürsten danach, dann werden wir auch gleichzeitig irgendwo erfüllt. Und das ist ja dieses Paradoxon, was es da gab. Je mehr wir dürsten, desto mehr finden wir ihn, desto mehr wir finden, desto mehr Durst haben wir nach ihm. Wird nie aufhören, bis wir bei ihm sind. Und trotzdem sollten wir diesem Durst auch nachgehen und das zulassen und vielleicht auch gucken, wie kann dieser Durst denn größer werden? Denn wenn er größer wird, dann suche ich ja auch mehr. Und ich glaube, dieser Durst wird ganz oft von anderen Dingen gestillt oder wir versuchen zumindest, ihn mit anderen Dingen zu stillen, was natürlich nicht klappt. Er wird vielleicht mal verdeckt oder abgelenkt. Ich meine, wenn ich so einen Durst nach Gott habe, ich will vielleicht stille Zeit machen, dann fahre ich doch schnell zur Arbeit, denke noch an irgendwas, dann ist der Durst erstmal weg, weil mein Fokus woanders ist. Aber der Durst kommt wieder nach vorne. Ich sage mal, Geld, Macht, Job, Freunde, Drogen sind alles schöne Sachen, mit denen man sich ablenken kann von Gott. Aber der Durst kommt wieder vor. Und manchmal brauchen wir nichts, um Gott zu finden. Manchmal brauchen wir nichts, um Gott zu finden. Stefan Haas, der Autor von dem Buch Sucht mich, der hat geschrieben, wenn wir aufhören, Gott zu suchen, dann haben wir bereits angefangen, ihn zu verlassen. Und ich finde, das ist schon ganz schön hart. Das ist eine krasse Aussage, aber ich glaube schon, dass sie irgendwo stimmt. Wenn ich aufhöre zu suchen, dann habe ich aufgehört, mich auf den Weg zu machen, habe ich aufgehört, ihm nachzufolgen, dann habe ich aufgehört, ihm nah zu sein. Und dann habe ich angefangen, ihn zu verlassen. In 2. Chronik 15, die Freude über den Bund war so groß, denn die Menschen hatten sich ihm wirklich von ganzem Herzen verpflichtet. Begeistert suchten sie Gott und er ließ sich von ihnen finden. Und der Herr schenkte ihnen ringsum Ruhe. In der Elberfelder steht, denn sie schworen mit ihrem ganzen Herzen und suchten den Herrn mit ihrem ganzen Willen. Ja, da steckt drin auch mit Freude suchen. Wir haben mit Freude sich auf den Weg gemacht und das wieder das ganze Volk. Wir machen uns ja heute oft alleine auf den Weg, außer wenn wir im Gottesdienst sind. Aber ist da halt dieses, ich sag mal, dieses Feeling, dieser Anspruch, wir gemeinsam suchen Gott, wir wollen ihn gemeinsam erleben. Nicht nur ich alleine möchte eine Lobpreiszeit haben, ihm danken und beten, sondern wir als Ganzes wollen ihn erleben. Wir als Ganzes wollen ihn anbeten. Ja, wie sie ihn gesucht haben und wie sie ihn gefunden haben, ja, das steht nicht so richtig drin. Aber der Lohn war 20 Jahre Frieden. Das war zu der Zeit, als König Asa König war. Und da hatten sie 20 Jahre Frieden. Das war wirklich absolut außergewöhnlich. Es steht auch in der Bibel, es war zu der Zeit, als sie immer in Krieg zogen. Also jedes Jahr gab es so eine Zeit, wo sie in Krieg gezogen sind. Jedes Jahr neu, irgendeine Schlacht. Und jetzt hatten sie 20 Jahre Frieden. Ja, das ganze Volk hat gesucht und nicht jeder Einzelne. Und ich glaube, wenn wir ganzen Christen uns mal anders auf den Weg machen würden, wie ich es noch nicht weiß, das wäre so eine coole Erweckung. Ich war ja auf der Konferenz mehr vor 2,5 Jahren, wo so 10.000 Leute zusammen waren. Und das fand ich immer so cool. Und ich bin auch da gewesen, weil ich mit so vielen Leuten mal anbeten wollte. Ich wollte so ein bisschen dieses Feeling haben, wie es so mal im Thronsaal sein wird, wenn wir so alle vor Gott stehen und alle loben ihn und preisen ihn. War jetzt nicht so, glaube ich. Ich glaube, das kommt dann noch ein bisschen mehr. Aber das ist so dieses Ganze, diese Gemeinschaft, diese Einheit, quer durch alle Konfessionen. Wenn wir alle Gott suchen und ihn anbeten, das macht einen Unterschied. Und was mir gar nicht so bewusst gewesen ist, die Stifthütte und auch der Tempel, das waren ja Orte, an denen Gott gesucht wurde. Sie sollten ja immer in die Stiftshütte gehen, um Gott zu suchen. Und das war auch der Ort, an dem man ihm begegnet ist. Sie sind hingegangen in das Zelt, um ihm zu begegnen, um die Gegenwart Gottes zu suchen. Er war ja da. Und für mich war das eher so, okay, sie sind hingegangen, haben da gebetet, ihre Anliegen vorgebracht. Nee, sie sind hingegangen, seine Gegenwart zu suchen. Und das hieß ja auch das Zelt der Begegnung, also das Zelt, wo Gott den Menschen begegnen wollte. Und das waren Orte des Gebets für das ganze Volk. Das war jetzt nicht zu Hause mein kleines Kämmerlein oder mein Sofa, auf dem ich sitze. Das waren Orte, wo das ganze Volk hinkommt. Und heute haben Gottesdienste ja oft andere Ausrichtungen. Lobpreis ist nicht nur zum Preis. Vielleicht kennt ihr auch den Satz. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier bei euch ist. Deswegen kann ich das auch so ganz frei sagen. Ich habe es schon oft gehört. Ich bin heute nicht so in den Lobpreis gekommen. War heute nicht so mein Lobpreis. Denke ich, ja, ich habe das sicherlich auch schon mal gesagt, wenn ich irgendwie nicht in diese Beziehung gekommen bin. Da steckt für mich schon dahinter. Ich will Gott finden. Ich will eine Beziehung zu ihm haben. Aber ganz oft steckt hinter diesem Satz, ich hatte jetzt keine Gefühle. So, mir ging es jetzt nicht so. Das war vielleicht ein bisschen langweilig. Oder es war jetzt nicht so meine Musik. Aber wenn ich mit dem Text und dem Herzen Gott anbete in diesem Lobpreis, dann geht es ja um ihn. Und das ist, wenn man als ganze Gemeinde halt Gott anbetet. Wenn es einem egal sein kann, was für Lieder gespielt werden. Ich komme ja auch aus einer Gemeinde, da haben wir auch an dem Lied gut gearbeitet. War für mich herausfordernd. Aber wenn ich mir bewusst mache, als ganze Gemeinde beten wir ihn an, meine Gefühle und mein Geschmack ist vollkommen egal. Hauptsache, wir gemeinsam beten ihn an. Und dann muss aber auch bei allen diese Gefühle Anbetung sein. Und bei keinem so, ja, das sind jetzt meine Lieblingslieder, sondern das sind Texte, das ist Musik, die uns hilft, zu Gott zu kommen. Und Gott hat ja die Musik erschaffen, damit es uns auch leichter fällt, denke ich mir. Sicherlich zum Vergnügen, aber auch damit es uns leichter fällt. Ja, und die Stiftshütte und der Tempel waren halt mitten im Volk. Das war so dieses geistliche Zentrum. Heute sind Gemeinden gerade größer oft außerhalb. Ihr seid ja super, super verortet, was angeht, mitten unter Menschen. Und ganz oft gerade die größeren sind ja mehr außerhalb, damit man parken kann, damit man laut sein kann. Auf der einen Seite toll, weil alle hinkommen können. Auf der anderen Seite ist es jetzt halt nicht mitten unter den Menschen. Das ist schade. Ja, wir, das ist mal die Frage, wie sehr sind wir als Gemeinde dieser Ort der Begegnung? Die Synagogen wurden früher Betstuben genannt oder Bethäuser. Das heißt, da war mehr Gebet. Sie sind hingegangen, haben gemeinsam gebetet. Und auch die ersten Zusammenkünfte von den Christen, das waren vor allem Gebetszusammenkünfte. Man hat gemeinsam gebetet, zusammen gegessen. Und da ist halt diese Gemeinde, da ist dieser Ort der Anbetung. Ein Ort der Begegnung, ein Ort der Anbetung, ein Ort des Gebets. Und die Christen blieben ja beständig im Gebet, täglich. Das finde ich echt herausragend, weil die haben ja auch gearbeitet. Und sie blieben im Gebet jeden Tag. Und sie suchten ihn gemeinsam im Gebet. Sie sind zusammengekommen, um ihn zu suchen. Sie sind nicht zusammengekommen, um wieder einen neuen Input zu kriegen, um wieder was Neues zu lernen, was auch gut ist, was ich auch wichtig finde, sonst würde ich nicht hier stehen und predigen, weil ich mache es auch gerne. Aber sie sind auch gekommen, um ihn zu suchen. Und ich denke auch, bei dem, was an Input ist, ob es von mir ist oder auch von dir, das war ja auch mit der Freiheit einfach so eine wichtige Sache, dass wir frei sind an Gott. Dass wir so viele neue Impulse kriegen, dass wir Gott einfach mehr kennenlernen. Das ist ja, was ich am Anfang gesagt habe. Wir wollen Gott kennenlernen und wir können ihn, ja, es gehört dazu, dass wir von anderen neue Informationen kriegen. Und trotzdem aber auch das gemeinsame Beten. Ja, oft beten wir gegen Not. Wie oft beten wir, um Gott zu finden? Ja, es ist auch so ein Suchen, so ich sag's mal, Suchen allgemein habe ich es übertitelt. Wenn die Israeliten in das Zelt der Begegnung wollten, dann standen sie als erstes vor dem Opferaltar. Ohne Opfer ging es nicht in seine Gegenwart. Deswegen, ohne dass wir heute schwitzen, können wir nicht in seine Gegenwart kommen. Suchen hat seinen Preis. Ne, ob ich früher aufstehe, ob ich länger aufbleibe, ob ich dies mache, das mache, es hat immer so seinen Preis. Und ich will dann in seine Gegenwart treten. Manchmal ist dieser Preis einfach ein Entschlossensein, ein Dank, manchmal auch ein zerbrochenes Herz. Oder an die Nachfolge, das ist auch immer so ein Opfer. Und es brannte immer ein Feuer. Also wir kamen halt nicht ohne Feuer da vorbei am Opferaltar, das brannte immer. Und dieses Feuer, das sehe ich mal als Leidenschaft. Ohne Leidenschaft werden wir von Gott nicht viel finden. Da wird es nichts. Und Paulus sagt in Römer 12, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Ne? Wie auch immer wir opfern, es ist ein Opfer, das wir alle bringen. Opfer müssen ja nicht wehtun. Man muss sich nichts abschneiden, man muss nicht wehtun. Es ist aber etwas, was von uns kommt, was wir geben. Und danach kam das Becken. Und das war das Becken zum Reinigen. Also zu Gott gelangen wir, wenn wir Buße getan haben. Wenn wir uns vor ihm gereinigt haben. Und das kann jeder mit sich selbst machen oder vor anderen. Wir sagen, Gott, ich habe was gemacht, ist nicht so gut. Auch das gehört halt ja, zum Suchen dazu. Vor der Begegnung mit Gott müssen wir uns einfach vorbereiten. Und vom Geist auch vorbereiten lassen. Und das soll nicht schwer sein. Gott suchen heißt neu sein Herz berühren. Eine neue Begegnung von Herz zu Herz. Ihn neu zu finden. Ja, und dazu musst du natürlich hungrig sein, diese neue Begegnung mit Gott zu haben. Ja, und je nach Hunger wählst du ja auch deine Mittel aus. Und da habe ich später noch was. Ja, und Gott suchen, das ist mit allen Problemen, mit allen Herausforderungen, mit allen Krankheiten. Das heißt ja nicht, wenn wir gemeinsam beten oder wenn wir gemeinsam ihn suchen, wenn wir ihn alleine suchen, dass wir alles, was nicht gut ist für uns, dass wir es außen vor lassen. Nein, genau damit dürfen wir hingehen. Genau damit sollen wir auch hingehen. Und das ist etwas, was mich auch gerade die letzten Wochen bewegt hat, weil König Asa war so, dann war 20 Jahre Frieden, dann ist er krank geworden, was hat er gemacht? Er ist zum Arzt gegangen. Da hat Gott gesagt, weil du nicht zu mir gekommen bist, wirst du sterben daran. Und das ist schon krass. König Asa ist mit allem Möglichen zu ihm gegangen. Und das zeigt mir, wir dürfen das Vertrauen haben, zu ihm zu kommen. Wir sollen zu ihm kommen. Wir dürfen das Vertrauen haben, dass er was machen möchte. Und wir sollen seine Hilfe suchen. Das Volk ist immer in Krieg gezogen. Und wenn sie vor Gott befragt haben, dann haben sie immer gewonnen. Wenn sie sich an Gott ausgerichtet haben. Also das meiste vom Alten Testament, wo es um Kriege geht, ist ja, wo sie nicht Gott gefragt haben, wo sie nicht mit ihm in den Krieg gezogen sind, wo sie nicht gesucht haben. Und dann hat Gott sich ja zurückgezogen. Und ich mir denke, viele sagen ja, Gott ist so grausam. Er hat sich aber zurückgezogen. Er hat sie nicht bestraft. Er hat sich zurückgezogen. Und dann ist halt das passiert. Also er hat ihnen nichts Böses getan. Und er tut ja uns auch nichts Böses, wenn er sich mal zurückzieht, weil wir ihn nicht suchen. Oder wenn er einfach da bleibt und nicht näher kommt. Das ist alles nichts Böses. Aber wenn wir ihn suchen, dann wissen wir, dass er dabei ist. Dann ist er wie bei den Kriegen dabei. Oder wie er König Asa gesagt hat, ne? Ich hätte dir was getan, ich hätte dir Gutes getan. Ja, da kann man sich die Frage stellen, hat Gott sich aus unserer Welt zurückgezogen, weil wir ihn zu wenig suchen? Also ich glaube das nicht. Hört man sicherlich immer wieder. Ich bin sicher, wir würden ihn mehr erleben, wenn er mehr gesucht würde, aber ich glaube nicht, dass er sich zurückgezogen hat. Er ist immer noch da. Aber wir würden ihn sicher mehr erleben, wenn wir ihn noch mehr suchen würden, wenn Gemeinschaften sich mehr zusammentun würden, um ihn auch zu suchen. Dass wir nicht nur das neutestamentliche Suchen haben und ihn loben und preisen und suchen mit ganzem Herzen, sondern auch das alttestamentliche wirklich die Gemeinschaft zählt. Und früher gab es ja auch nicht so dieses eine Judentum. Es gab ja diese vielen verschiedenen Judentümer. Und trotzdem hat Gott immer das Volk angesprochen. Er hat nicht gesagt, mal ihr da, mal ihr da, mal ihr, sondern das Volk Israel. Und das Volk Israel sollte sich immer versammeln. Immer das Volk. Und manchmal spielt auch Warten beim Finden eine Rolle. Ja, auf Gott warten. Vielleicht ist es einfach mal Zeit zu warten. Zu warten, dass Gott sich zeigt. Nicht hektisch zu werden. Nicht ununterbrochen in Aktion zu sein. Mir hat eine Freundin mal gesagt, dass wenn ich zu viel in Aktion bin, dass Gott dann ja gar nicht so wirken kann. Dann sehe ich ihn ja gar nicht vor lauter Aktionismus. Ich denke, ja, das stimmt. Manchmal will Jesus zu dir kommen, wie zu den Jüngern nach seinem Tod und nach der Auferstehung. Manchmal ist es einfach ein Warten. Wobei das Warten, denke ich, auch nicht einfach so ein Rumsitzen ist, sondern Warten hat ja auch was Aktives. Es ist ein Aufmerksamsein. Wenn ich im Wartezimmer bin vom Arzt, dann warte ich da, ich bin aber trotzdem aufmerksam, wann werde ich denn aufgerufen? Wann kann ich dran sein? Und warten ist ja auch eine Art Vorbereitung. Wenn ich auf Gott, auf eine Begegnung von ihm warte, dann bin ich aufmerksam und dann bereite ich mich auf die Begegnung vor. Selbst wenn ich auf dem Sofa sitze und sage, Gott, ich würde mich freuen, wenn du jetzt dazukommst, bin ich ja irgendwo vorbereitet, weil ich möchte ja auch, dass er kommt. Und dann mache ich mir meine Gedanken. Dann bin ich vielleicht etwas sensibler. Dann bin ich vielleicht sensibler für seine feinen Anzeichen, für seine Gegenwart, für sein Handeln, für sein Reich. Wenn ich warte, dann bekomme ich ja etwas mit. Wenn ich einfach nur im Wohnzimmer rumgehe und die Zeit vertreibe, dann sehe ich hier vielleicht den Staub, da vielleicht eine Spinnenwebe, irgendwie was. Aber wenn ich bewarte auf Gott, dann nehme ich wahr, weil ich dann ja auf so einer Hab-Acht-Stellung bin. Ne? Ist hier irgendwas? Höre ich irgendeine Stimme? Ist ein Gedanke oder irgendwas anderes. Und dann bin ich vielleicht auch besser vorbereitet, in seinem Reich, da meine Rolle in seinem Reich einzunehmen. Dann bin ich besser vorbereitet, vielleicht auf den Zeitpunkt, wo ich in seinem Reich meine Rolle einnehmen soll. Ich kann dann im Leben meiner Berufung Gott mehr kennenlernen. Und je mehr ich meine Rolle, meine Berufung einnehme, desto mehr lerne ich auch wieder Gott kennen und so, desto mehr lerne ich Gottes Plan für mich kennen. Und ich lerne kennen, dass er mich ganz genau kennt. Dass er Gutes für mich hat, mich liebt und fördert. Und genauso ist das ja auch bei jedem Einzelnen von euch. Er liebt euch, er fördert euch, er hat einen Plan für euch. Ja, und die Frage, was will ich denn finden? Gott kennenlernen heißt ja besonders eine Beziehung, seine Beziehung zu mir kennenzulernen. Das ist gar nicht unbedingt immer kennenzulernen, wie Gott ist. Ich lerne ja Gott im Grunde in Beziehung zu mir her. Das kann das große Heilige sein, diese Heiligkeit, die vor mir ist, von der ich aber trotzdem auch meinen Teil abhaben darf. Es heißt, seinen Plan für mein Leben zu erwarten. Es heißt, den ersten Schritt zu erwarten. Ich weiß ja nicht, was Gott mit mir vorhat, aber ich denke immer, dass ich den ersten Schritt erkenne. Und wenn ich nichts erkenne, dann bin ich wahrscheinlich gerade richtig, wo ich bin. Aber das gehört dazu. Gott finden heißt auch, ihn in das Leben zu integrieren, also dass du ihn in dein Leben integrierst und zu entdecken, wie er in deinem Leben wirkt und wie er gewirkt hat. Auch das ist ein Finden, immer wieder zu gucken, was hat er denn getan, weil du darüber ja ihn kennenlernst. Also ich möchte seine Herrlichkeit auf jeden Fall auch finden und ich möchte mich so in diesen Teil hineinstellen, in diese Herrlichkeit, die er für mich hat. Ich werde Gott nicht in seiner Fülle erkennen können. Ich hatte auch mal so diesen Gedanken, er hat ja Mose so in diese Felsspalte gestellt und ist dran vorbeigegangen. Manchmal denke ich mir auch, dass Gott mich in so eine Felsspalte stellt, einfach um mich so zu schützen. Und dass dann immer irgendwas vorbeigeht an ihm, aber auch ganz oft dieser Schutz. Und ich muss ihn nicht in seiner ganzen Herrlichkeit erkennen. Ein Teil würde mir schon reichen. Also ich glaube, das wäre schon mehr, als ich mir denken kann. Aber ich möchte ihn finden. Ich möchte wissen, was er über mich sagt, wie seine Herrlichkeit über mir leuchtet und wie er mir seine Herrlichkeit zeigen will. Ich möchte ihn in mir entdecken. Möchtest du ihn auch in dir entdecken? Wie er in dir ist. Du bist ja ganz wertvoll gemacht. Wie wirkt er in dir? Was hast du erlebt in der letzten Zeit, wo Gott so in dir war und aus dir gestrahlt ist, wo du so im Rückblick vielleicht denkst, ja, das war bestimmt Gott, das war auch so schön. Es hat alles gut geklappt, es hat alles gepasst. Ja, was sollen wir als Gemeinschaft finden? Ich denke, wir sollen finden, wie wir ein Segen in seinem Reich sein können. Wie er in unserer Gemeinschaft wirkt. Er wirkt ja nicht nur in jedem Einzelnen, er wirkt ja in der Gemeinschaft. Was ist unsere Aufgabe? Was ist die Berufung von euch als Gemeinde? Was ist die Berufung von einer kleinen Gruppe? Vielleicht vom Kreis, vom Leitungskreis, vom Lobpreis, von was auch immer. Was möchte Gott mit euch? Was nicht unbedingt ein Finden ist, aber auch einfach so ein Sein, in seiner Gegenwart sein und ihn anbeten. Seine Heiligkeit gemeinsam verehren, das ist halt auch was die Gemeinde machen darf. Und wie wir Zeugnis sein dürfen, wie ihr Licht und Salz sein dürft. Das ist Suchen und Finden zugleich. Auf der einen Seite suchen, wie kann ich sein, und auf der anderen Seite natürlich dieses Tun, wie kann ich Licht sein, wie kann ich Salz sein. Und ich finde, gerade heute ist es umso wichtiger, denn Gott scheint in unserer Gesellschaft ja so oft verpönt zu sein. Ja, ich bin ein Baum. Und dann komm da mal mit Gott, ne? Hast du wahrscheinlich versucht. Ja, das ist dann, ach nee, alles andere ist sinnvoller. Das kann ich auch mal nicht so ganz nachvollziehen. Gott hat immer dem ganzen Volk aufgetragen, ihn zu suchen. Bei uns ist es ja nur so ein Teil der Bevölkerung. Wie genial wäre es, wenn alle ihn suchen und finden würden. Stellt euch mal vor, so ganz Deutschland, das wäre ja schon mal was. Die Welt ist ja noch größer. Wie cool wäre das, wenn wir alle Gott suchen würden. Und wir lesen ja auch gerade im Alten Testament immer, wenn das Gott sich ganz auf den Weg gemacht hat, was da Tolles immer passiert ist. Und deswegen ist es auch wichtig, ihn immer mehr kennenzulernen. Nicht nur seinen Weg für uns finden, sondern mehr in die Berufung als Volk Gottes hineinfinden. Wir haben eine Berufung als Volk Gottes. Wir sollen nicht nur als Einzelne Licht und Salz sein. Natürlich soll jeder Einzelne von euch Licht und Salz sein, aber wir als Ganzes auch. Und wir sollen einen Unterschied machen in der Gesellschaft, in die Gesellschaft hineinsprechen, Wahrheit hineinsprechen, Gott bezeugen. Gemeinsam, alle Christen zusammen und genauso auch jeder Einzelne. Und wir wären schon eine starke Macht. Vielleicht muss ein Umdenken in einer Gemeinde stattfinden zum Thema Gebetsleben. Vielleicht mehr gemeinsam, mehr beständig, mehr Beteiligung. Der Stefan Haas, der das geschrieben hat, das Buch, der hat auch gesagt, die haben seit vielen, vielen Jahren so ein 24-7-Gebet. Und der hat gesagt, als sie angefangen haben damit, da fing es wirklich an, dass Segen kam, dass da Sachen passiert sind. Und das ist ihm so wichtig. Und diese Gemeinde hat sich im Grunde aus diesen Gebetsgruppen gebildet. Also für die Gemeinde ist das Beten wichtiger als alles andere. Und das finde ich schon krass. Wenn ich jetzt in meine Gemeinde gucke, kann ich das überhaupt nicht finden. Da ist nicht so viel Gebet, weder am Gottesdienst, das gemeinsame Beten, das ist der Lobpreis, ja, das ist natürlich auch eine Form des Gebets, das will ich gar nicht klein machen. Aber außerhalb dessen, des Lobpreises, das gemeinsam gebetet wird, unser Gemeindegebet, das ist sehr schlecht besucht. Ich gehe auch nicht hin, muss ich auch sagen, weil ich immer einen langen Weg habe. Es wird jeder immer so seine Ausreden, oder müssen keine Ausreden sein, sondern seine Gründe. Aber wenn wir da noch einen größeren Fokus hätten und das wirklich so wichtig wäre, dann sagt, wir treffen uns mittwochs als Gemeinde und beten. Punkt. Und du kommst. Und das machen wir, wenn es einmal im Monat ist. Das müsste sicherlich jeder irgendwie hinkriegen. Und das sind nur so kleine Teile. Aber ich glaube, das ist einfach so wichtig. Wir hätten eine starke Macht. Ja, und auch nicht nur die Wünsche äußern, sondern mehr von allem. Ihn mehr erleben, mehr sein in seiner Gegenwart. Es gibt ja auch oft immer Hauskreise, Kleingruppen. Eine Kleingruppe zum Thema Gemeinschaft, Gemeinschaft mit Gott, Gebet. Warum nicht mal den Fokus auf Gott suchen legen? Und das über ein paar Wochen, das muss ja kein ganzes Jahr sein oder für immer, sondern man sagt, okay, wir machen mal so eine Kleingruppe und das Thema ist Gott suchen. Anbetung, beten, hören, in den verschiedensten Ausrichtungen über ein paar Wochen. Ich bin sicher, dass da was passiert. Gott wird Wunder tun und er wird sich finden lassen. Ja, Gott kennenlernen und lieben lernen, das geht zum einen durch das Warten, dass sein Reich kommt, sich ausbreitet und wir in die Berufung einsteigen können. Ja, so lange warten, bis du etwas von seinem Handeln und seiner Liebe wahrnimmst. Wir sollen ja nicht einfach irgendwo drauf losgehen und irgendwas machen, sondern wir sollen ja was wahrnehmen. Ich weiß, in der Gemeindeberatung, der Gemeindeberater hat immer gesagt, dorthin gehen, wo wir Gott wahrnehmen, wo wir wahrnehmen, dass Gott ist, dass er schon irgendwie wirkt und mitmachen, weiter ausbreiten. Vielleicht bekommst du etwas von seinem Handeln und seiner Liebe mit, vielleicht, dass du es irgendwie wahrnimmst. Das ist ja nicht immer das Hören oder das Sehen, sondern manchmal ein Wahrnehmen, vielleicht manchmal in der Meditation. Und vieles geht halt auch als Gemeinschaft, zum Beispiel so ein Fasten, gemeinsam fasten. Das muss jetzt nicht sein, dass man, was weiß ich, eine Woche lang fastet, nichts isst. Man kann nur verschiedene Sachen fasten. Dass man sagt, okay, wir alle gemeinsam machen keinen Alkohol, wir alle gemeinsam machen keine Süßigkeiten. Oder wir essen mittags erst das Erste, vielleicht gemeinsam zusammen. Ein Fasten, was zeigt, ich meine das ernst und wir wollen dich suchen. Vielleicht neue, außergewöhnliche Gebetszeiten. Neue Zeiten, neue Dauer, vielleicht mit neuen Mitteln. Eine besondere Zeit für Gott. Es kann Urlaub sein, ein besonderer Tag. Termine streichen. Das ist, denke ich, auch herausfordernd, wenn man einen Terminkalender hat, hat einen Termin oder mehrere und streicht einfach was weg und sagt sich, nee, das ist nicht so wichtig, kann ich noch nächste Woche machen. Das ist jetzt die Zeit, die ich mit Gott habe. Mal kurz aus dem Alltag aussteigen. Ja, eine neue intensive Zeit mit Gottes Wort. Eine neue Bibellese, eine neue Art der Bibellese vielleicht ausprobieren. Neue Bücher oder selber aufschreiben, was Gott dir sagen möchte. Oder Bibelverse abschreiben und gucken, was kann dann passieren. Und ich finde, ein ganz wichtiges ist auch Gott dienen. Wenn ich Gott diene und dabei suche und ihn dabei finde. Das ist ja genauso auch, wenn ihr hier Lobpreis macht oder auch wenn du die Folien machst. Das ist auch ein Dienen. Und das ist ja auch eine Form der Anbetung, auch ein Gott suchen. Und je nachdem, mit was für einer Einstellung ich rangehe, mit was für einem Bewusstsein, kann da viel mehr passieren. Aber ganz egal, was du tust, es ist eine Sache des Herzens und du musst hungrig sein nach Gott. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller Kraft, mit allem Verstand. Ja, und ich glaube, wenn dir Altes nicht mehr genügt, wenn dir das, wie es ist, wenn es dir nicht mehr genügt, dann wirst du Neues erleben. Dann wirst du ihn finden und dann wirst du ihn suchen. Und das kann Auswirkungen auf die ganze Gemeinde, auf das ganze Umfeld haben. Gott lässt sich doch nicht lumpen. Vielleicht zeigt er, wo ihr neuer Segen sein könnt. Vielleicht jedem Einzelnen, vielleicht als Gemeinde. Segen wird fließen. Jesus war im Gebet beständig. Er hat sich finden lassen. Er ist gekommen, damit ihr ihn finden. Ich bete noch. Ja, danke, Jesus, dass du gekommen bist, dass wir dich finden können. Dass wir dich suchen dürfen. Und dass es ja über die ganze Heilsgeschichte schon immer ein Suchen und Finden ist. Danke, dass du da bist und danke, dass du auch in dieser Gemeinde wirkst. Dass du dich in dieser Gemeinde immer wieder neu finden lässt, immer mehr und mehr. Ja, ich bitte dich, dass du hier so dein Feuer noch mehr brennen lässt. Dass hier neue Dinge passieren, dass Neues geschieht, wo du neu kennengelernt wirst, wo neue Herausforderungen mit dir gemeistert werden. Ja, lass dein Segen fließen und ich stelle hier so jeden Einzelnen in deine Herrlichkeit. In Jesu Namen. Amen.